Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Sternenklar mit Psychologie und Astrologie zu mehr Klarheit in deinem Leben. Mein Name ist Christina Herrmann und ich begleite Menschen mit Hilfe von Psychologie, Hypnose und Astrologie auf ihrem Weg zu sich selbst. Ja, und heute widmen wir uns mittlerweile zum dritten Mal dem Thema toxische Beziehungen. Und ich darf euch herzlich begrüßen zum dritten Teil dieser Serie. Und heute widmen wir uns ganz dem Thema, wie komme ich da raus? Wie schaffe ich es raus aus einer nicht gesunden, aus einer toxischen Beziehung? Wie komme ich weg von einem Narzissten oder einer Narzisstin? Also, wo immer ihr auch seid oder wo immer ihr auch diesen Podcast hört, ich habe ja mitbekommen, teilweise wird mein Podcast an den ungewöhnlichsten Orten gehört. Also egal, wo du jetzt bist, sei gespannt auf diese neue Folge zum Thema toxische Beziehungen und Lösen aus einer emotionalen Abhängigkeit. Wir schauen uns in der heutigen Folge an, was denn emotionale Abhängigkeit bedeutet und vor allem, wie du dich aus einer solchen emotionalen Abhängigkeit lösen kannst. Um das Ganze besser zu verstehen, betrachten wir auch, was in unserem Körper passiert, wenn wir in einer emotional abhängigen Beziehung stecken. Und wie gesagt, dazu ist es erstmal wichtig zu verstehen, was ist denn eine emotionale Abhängigkeit und wie stelle ich fest, ob ich selber in einer gesunden Beziehung lebe oder eventuell emotional abhängig bin? So, normalerweise kann man dazu sagen, wenn du in einer gesunden Beziehung steckst, dann wirst du dir diese Frage vermutlich gar nicht stellen, weil dann geht es dir einfach gut. Und wenn es dir aber nicht gut geht und wenn du in deiner Beziehung irgendwie das Gefühl hast, da stimmt was nicht, dann kann sich ein Blick darauf lohnen, ob du eventuell in einer emotional abhängigen Beziehung steckst. Bei einer emotionalen Abhängigkeit entwickelt ein Mensch eine übertrieben enge Beziehung zu einer anderen Person. In dem Fall zum Partner oder zur Partnerin. Und es geht da wirklich so weit, dass dieser Mensch das Gefühl hat, dass nur diese andere Person die eigenen emotionalen Bedürfnisse wirklich erfüllen kann. Und diese Abhängigkeit wird dann meistens noch von einer starken Verlustangst begleitet und kann so weit führen, dass sich der Betroffene wirklich selbst aufgibt, weil nur noch die andere Person im Fokus steht. Das heißt, der emotional Abhängige klammert sich daher übermäßig stark an die andere Person, mehr als es einer gesunden Beziehung gut tun würde. Wo ist jetzt der Unterschied zu einer normalen, gesunden Liebe? Also, in einer gesunden Beziehung sind beide Partner auf Augenhöhe und beide Partner sind jeder für sich in der Lage, grundsätzlich ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie brauchen dafür niemand anderen, um irgendwie ihren Selbstwert zu steigern oder sich glücklich und geliebt zu fühlen. Ein emotional abhängiger Mensch dagegen ist fast immer darauf angewiesen, dass der Partner oder die Partnerin alle Bedürfnisse von außen befriedigt, weil er selbst nicht schafft. Und so können diese Menschen mit Gefühlen wie Traurigkeit oder Einsamkeit nicht alleine umgehen. Sie können das nicht selbst für sich lösen, sondern sie brauchen unbedingt die Unterstützung ihres Partners oder ihrer Partnerin. Und genau solche Menschen laufen dann Gefahr, an einen Narzissten oder an eine Narzisstin zu geraten und eben in eine toxische Beziehung. Und deswegen merkt ihr schon anhand dieser Einleitung jetzt, dass es unglaublich viel mit uns selbst zu tun hat, wenn wir in einer toxischen Beziehung stecken. Denn das bedeutet, dass wir unsere emotionalen Bedürfnisse nicht selbst stillen können. Wir brauchen jemanden von außen, der sie uns stillt. Und deswegen ist der Ansatz, die Lösung, der absolute Kern des Themas immer in uns. Darauf bin ich in der zweiten Folge zum Thema toxische Beziehungen auch näher eingegangen. Solche emotionalen Abhängigkeiten und toxische Beziehungen sind auch nicht immer so leicht auf den ersten Blick zu erkennen. Denn gerade am Anfang denkt man halt einfach, ja, ich bin halt so unglaublich verliebt und deswegen will ich den Menschen immer um mich haben und deswegen brauche ich diesen Menschen. Und diese ganze Verliebtheit und diese rosa Brille, die trüben das natürlich. Und deswegen dauert es oft länger, um zu erkennen, dass diese Beziehung eventuell nicht ganz gesund ist. So drücke ich es jetzt einfach mal aus. Und so verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Beziehungen zueinander und die Art, wie sie die Beziehung leben. Wenn aber jemand sein ganzes Leben um die Partnerschaft herum baut und anscheinend überhaupt nicht mehr ohne seinen Partner existieren kann, dann ist es ein großes Warnsignal dafür, dass es sich um emotionale Abhängigkeit handelt. So typische Warnsignale dafür, dass man emotional abhängig sein könnte, ist zum Beispiel der Glaube, dass man ohne den Partner oder die Partnerin nicht mehr glücklich sein kann und dass das Leben überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Oder ein Gefühl der Leere, wenn der andere oder die andere nicht da ist. Die Unfähigkeit, das eigene Selbstwertgefühl alleine zu stärken. Die ständige Angst, abgelehnt oder verlassen zu werden. Dann immer das Bedürfnis, bestätigt zu werden oder Anerkennung vom Partner oder der Partnerin zu bekommen. Und das Gefühl der Unsicherheit ohne den Partner an der Seite. Und natürlich auch, indem man sein Gegenüber, den Partner oder die Partnerin, immer idealisiert, egal was der oder diejenige sich zu Schulden kommen lässt. Und auch übermäßige Eifersucht und Besitzanspruch gegenüber dem Partner sind Warnsignale, die auf emotionale Abhängigkeit hindeuten können. So, und jetzt hast du vielleicht erkannt, dass du in einer emotionalen Abhängigkeit steckst, in einer toxischen Beziehung oder dass du vielleicht sogar an einen Narzissten geraten bist und du stellst fest, dir geht's nicht gut. Du stellst fest, du bist einfach nicht mehr glücklich und du willst dich lösen. Allein diese Erkenntnis ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Allerdings passiert auch in unserem Gehirn so einiges, wenn wir in einer emotionalen Abhängigkeit stecken. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen wie bei einem Drogensüchtigen, der seinen Stoff braucht. Genauso ist es für einen emotional abhängigen Menschen in einer Partnerschaft. Der kann sich das Leben ohne den anderen nicht vorstellen. Der ist absolut abhängig. Und das passiert nicht nur auf emotional-psychischer Ebene, sondern tatsächlich auch auf körperlicher Ebene. Dass wenn wir uns dann wirklich von diesem Partner trennen, wir wie eine Art Entzug erleben. Und es hält auch an. Also bis sich das alles wieder reguliert, die Neurotransmitter in unserem Gehirn, das dauert. Und es klingt jetzt krass, aber es ist wirklich so. Es ist nachgewiesen, dass sich in einer emotionalen, in einer toxischen Beziehung wirklich die Neurotransmitter in unserem Gehirn verändern. Wie bei einem Süchtigen. Also wie bei jemandem, der alkoholabhängig oder drogenabhängig ist. Und genau so dauert es eine ganze Zeit, bis sich diese Neurotransmitter nach einer Trennung wieder sortieren und normalisieren. Aus Erfahrung kann man sagen, so circa 3 Monate nach der Trennung, in denen aber überhaupt kein Kontakt stattgefunden haben darf, also wirklich no contact, nach 3 Monaten werden wir die erste Veränderung merken, dass es irgendwie leichter wird. Irgendwie leichter heißt aber noch lange nicht, dass wir raus sind aus der Abhängigkeit. Bis sich alles in unserem Gehirn, alle Neurotransmitter wieder einigermaßen normalisiert haben, vergeht bis zu 1 Jahr nach der Trennung, in der wir am besten keinen Kontakt haben sollten. Und allein diese Informationen sollten euch bewusst machen, wie groß die Tragweite ist, wie tief das tatsächlich wirkt, wenn wir uns in so einer Beziehung befinden. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch, der es geschafft hat, sich aus so einer emotionalen Abhängigkeit zu lösen, ist ein absoluter Held, ein Kämpfer und hat was ganz, ganz Großes geleistet. Und emotionale Abhängigkeiten gibt es ja nicht nur in Bezug auf die Partnerschaft, sondern ganz oft auch zu den Eltern, wenn man einen narzisstischen Vater oder eine narzisstische Mutter hatte. Und sich aus sowas zu lösen, ist ein absoluter Kraftakt. Und ich habe heute ein paar Tipps dabei, wie ihr das angehen könnt, wenn ihr festgestellt habt, oh mein Gott, ich bin in einer nicht gesunden, toxischen Beziehung und ich will mich lösen. Denn dann braucht es vor allem eins. Leute, es braucht einen Plan. Und einen ganz klar strukturierten Plan, den ihr Punkt für Punkt abarbeitet und den ihr euch ganz genau zurechtlegt. Warum behaupte ich jetzt, ihr braucht einen Plan? Ganz einfach. Es wird vielleicht den oder die ein oder andere unter euch geben, die schon mal versucht haben, sich zu trennen und die dann festgestellt haben, dass sie es einfach nicht aushalten. Dass sie wieder zurückkehren zum Partner, weil sie ihn so sehr vermissen, weil sie sich an all das Gute erinnern, an all das Schöne, das in der Partnerschaft ja auch existiert hat, oder weil eben der toxische Partner mit allen Mitteln versucht, euch zurückzuholen. Und dann werdet ihr wieder schwach und ihr kehrt zurück. Und genau deswegen braucht es eine gewisse Vorbereitung, braucht es eine strukturierte Vorgehensweise und Köpfchen, damit ihr euch nicht nur trennt, sondern diese Trennung auch durchhaltet. Es ist schon Kraftakt genug, sich zu trennen, aber glaubt mir, wenn ihr dann mal weg seid, ist es noch viel, viel schwerer, auch wirklich wegzubleiben. Und jemand, der selber nicht so eine Art von Beziehung erlebt hat, der wird euch auch ganz, ganz schwer verstehen. Der wird schwer nachvollziehen können, warum ihr in dieser Beziehung bleibt, obwohl es euch nachweislich nicht gut geht. Der wird es nicht nachempfinden können. Es ist nicht logisch. Das kann man nur verstehen, wenn man es selber mal gefühlt hat. Und deswegen der allererste Punkt: Suche dir Unterstützung. Und im besten Fall sucht ihr euch Hilfe auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich Freunde und Familie, die ihr im besten Fall einweiht. Erzählt ihnen, wie es euch geht. Sucht euch Freunde oder Familienmitglieder, die euch den emotionalen Halt geben, die für euch da sind, die sich vielleicht zum x-tausendsten Mal die Scheiße anhören. Ja, aber solche Menschen braucht ihr, die euch diese Energie geben und ihr könnt sie später auf irgendeine andere Art und Weise wieder zurückgeben. Und dann sucht euch neben diesen Freunden oder Familienmitgliedern unbedingt auch professionelle Unterstützung in Form eines Psychologen, eines Coaches, der euch wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht, der mit euch reflektiert. Glaubt mir, das ist so, so viel wert und es macht es so viel leichter, dann da wirklich auch wegzubleiben und vor allem danach nicht in die nächste toxische Beziehung zu gehen. Denn wenn ihr diese Trennung erstmal geschafft habt, dann geht es ganz viel darum, dass ihr euch selbst stärkt, damit ihr nicht an den nächsten Partner geratet, bei dem es wieder genauso aussieht. Ja? Sondern ihr dürft ja dann erstmal lernen, eure emotionalen Bedürfnisse selbst zu stillen. Und dafür braucht ihr Unterstützung. Also, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt niemanden an der Hand, dann meldet euch gerne bei mir. Es ist sowohl online möglich, hier zu coachen und zu unterstützen, als auch persönlich vor Ort. Ihr findet wie immer meine Kontaktdaten in den Shownotes. Vielleicht habt ihr euch auch schon Unterstützung gesucht und ihr habt einen Coach oder einen Psychologen, eine Psychologin an eurer Seite, die im besten Fall auf das Thema Narzissmus auch irgendwie spezialisiert ist. Denn wie gesagt, es gibt da so viele Fallstricke. Und wenn jemand das selber nicht erlebt hat oder wirklich sehr spezialisiert in diesem Thema ist, dann ist es schwierig, all diese Fallstricke auch tatsächlich zu beachten. Dann hört euch Podcasts zu dem Thema an. Es gibt nicht nur meinen Podcast. Mein Podcast ist ja eher der Astrologie- und Psychologie-Kanal, bei dem ich halt immer mal wieder auf das Thema toxische Beziehungen eingehe. Aber es gibt Podcasts, die sich ausschließlich diesem Thema widmen. Wie zum Beispiel der Podcast von der lieben Katja Demming, der sich nennt Endlich Ich. Den habe ich schon öfter empfohlen. Und auch auf YouTube gibt es eine ganz, ganz tolle Frau, die einen Kanal betreibt seit über 7 Jahren. Der nennt sich Hilfe für Opfer von Narzissten. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ich finde, diese Frau bringt es extrem gut auf den Punkt, was denn das Ganze bedeutet. Denn eines ist klar, Leute, Wissen ist Macht. Je mehr ihr über dieses Thema Narzissmus, toxische Beziehung und emotionale Abhängigkeit wisst, desto leichter fällt es euch, in gewissen Situationen festzustellen, was da gerade passiert und zu verstehen, warum ihr wie reagiert und wie ihr es anders lösen könnt. Und wenn dann tatsächlich der Tag der Trennung gekommen ist, dann so schwer es auch ist, gibt es eine Sache, die ihr unbedingt beherzigen müsst. No contact. Kein Kontakt. Und zwar absolut kein Kontakt. Am besten über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate hinweg. Und das ist jetzt das Allerschwerste. Ich weiß es, weil ihr seid wie Süchtige. Wie Süchtige, die an der Nadel hängen und ihren Stoff brauchen. Diese emotionale Zufuhr vom Partner. Und jetzt ist er weg. Und wenn ihr wirklich sämtliche Zugangswege blockiert, dann bekommt ihr natürlich diese Zufuhr nicht mehr. Und das ist wie ein kalter Entzug. Das fühlt sich auch tatsächlich so an. Aber es hilft nichts. Vertraut mir wirklich, vertraut mir. Es funktioniert nur mit No Contact. Jetzt gibt es die Besonderheit, dass es natürlich viele Menschen gibt, die in so einer Beziehung stecken, die gemeinsame Kinder haben mit dem toxischen Partner. Und da ist No Contact natürlich nicht möglich. Ja? Für diese Sondersituation, wenn es sich wirklich um einen Partner handelt, mit dem ihr ein Kind habt oder vielleicht sogar um einen narzisstischen Chef oder einen narzisstischen Elternteil, dann werde ich für genau dieses Thema eine extra Podcast-Folge aufnehmen, wo wir darauf eingehen, wie ihr in dem Fall am besten vorgeht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid einfach in einer klassischen Partnerschaft und ihr habt das große Glück, mit diesem Menschen kein Kind zu haben. Dann no contact, kein Kontakt. Blockiert alle Wege, die möglich sind, über die er Kontakt oder über die sie Kontakt zu euch aufnehmen könnte. WhatsApp, keine Ahnung, sämtliche sozialen Medien. Schaut wirklich, dass ihr auch euer Telefon blockiert, dass er oder sie euch nicht anrufen kann. Und am allerwichtigsten wäre, begebt euch die ersten Tage an einen Ort, wo er oder sie euch nicht finden kann. Ein Ort, der nicht mit euch in Verbindung gebracht werden kann. Also nicht zu euren Eltern oder zu irgendwelchen Freunden, wo es selbstverständlich ist, dass man euch findet, sondern sucht euch am besten wirklich einen Ort, der überhaupt nichts mit euch selbst zu tun hat und auch nichts mit der gemeinsamen Beziehung, der euch also nicht irgendwie melancholisch in schöne Zeiten zurückversetzt, weil ihr jetzt in ein Wellnesshotel fahrt, wo ihr eigentlich immer gemeinsam wart. Ja, das wäre schlecht. Ihr sucht euch einen Ort, der nichts mit euch oder eurer Beziehung zu tun hat. Und da begebt ihr euch hin. Im besten Fall. Wirklich so 2-3 Tage nach der Trennung. Ein Ort, an dem ihr euch wohlfühlt, an dem ihr Energie tanken könnt. Vielleicht ist es wirklich möglich, dass ihr euch einfach ins Auto oder in den Flieger setzt und abhaut. Das wäre die allereinfachste Lösung, ja, weit weg. Wenn das nicht möglich ist, dann bitte an einen Ort, wo er oder sie euch nicht vermutet. Also zu Freunden oder Bekannten, die er oder sie nicht am Schirm hat. Und dann sorgt ihr dafür, dass ihr abgelenkt seid in den ersten Tagen. Abgelenkt mit Dingen, die schön sind. Das kann sein, dass ihr euch mit Freunden verabredet. Das kann wirklich sein, dass ihr in Urlaub fahrt. Es kann auch sein, dass ihr euch einen Wellness-Tag gönnt. Einfach Dinge, auf die ihr euch freuen könnt, wo ihr abgelenkt seid und wo ihr im besten Fall nicht alleine seid. Ihr braucht jemanden, der vielleicht eure Situation auch kennt und der euch ablenkt die nächsten Tage. Weil die ersten Tage nach der Trennung sind die schwierigsten. Und hier in diesem kalten Entzug ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr rückfällig werdet, die Blockade aus dem Handy rausnehmt, anruft, vorbeifahrt, zurückkehrt, die ist in den ersten Tagen am allergrößten. Weil das Gemeine an der Geschichte ist, dass unser Gehirn wie folgt funktioniert. Unser Gehirn erinnert sich nur schwer an Schmerz. Also die unter euch, die vielleicht schon ein Kind geboren haben oder die mal eine schmerzhafte OP hatten oder irgendeinen Unfall, die dürfen jetzt mal versuchen, sich an diesen Schmerz zu erinnern. Und es wird euch nicht gelingen. Wenn ihr euch jetzt aber mal zurückversetzt in eure erste große Liebe, das erste Mal, als ihr richtig verliebt wart, große Gefühle gefühlt habt, wo alles ganz romantisch war, dann ist es euch möglich. Denn wir können uns an positive, schöne Emotionen gut erinnern. Wir sind in der Lage, uns in diese Emotionen hervorragend wieder hineinzuversetzen und uns die wieder präsent zu machen. All die schmerzhaften Erinnerungen spaltet unser Gehirn ab. Das nennt sich in der Psychologie Dissoziieren. Denn es ist ja nicht schön, ja, ist ja auch toll. Ich finde es echt nett für unserem Gehirn, dass es so die blöden Sachen einfach ausblenden kann. Und dass es dafür sorgt, dass wir nur in der Lage sind, uns in die schönen Momente, in die schönen Emotionen wieder reinzuversetzen. Im Falle einer Trennung birgt es aber eine gewisse Krux, weil wir trennen uns und in dem Moment, wo wir dann alleine sind und der Partner weit weg, erinnern wir uns nur an all das Gute, all die schönen Momente, all die romantischen Gesten. Und für den Fall, dass ihr mit einem Narzissten zusammen wart, habt ihr ja eine fantastische Lovebombing-Phase in den ersten Wochen und Monaten erlebt. Und genau an das erinnert sich jetzt euer Gehirn. All die Schmetterlinge, all das Schöne, all die Gemeinsamkeiten, die ihr hattet und alles, was an dieser Beziehung doch so toll war. An all den Schmerz, die verletzenden Worte, das Silent Treatment, den Liebesentzug, keine Ahnung, die Wutausbrüche, an all das Schlechte erinnert sich euer Gehirn nicht. Und das ist das Gemeine, weil dann wollen wir natürlich das Tolle zurück, weil es war doch alles so toll. Ja, ihr seht, ich lache, es ist nicht lustig, es ist echt schwer. Und deswegen No Contact und Ablenkung in den ersten Tagen und am besten Fall in den ersten Wochen. Schafft euch sogenannte Glücksinseln, also Ereignisse, die ihr schon während der Trennung für euch plant, auf die ihr euch dann freuen könnt. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Das kann ein Konzert sein, welches ihr mit Freunden besucht und wo ihr die Tickets schon vorab bucht. Es kann ein Urlaub sein, den ihr plant. Das kann aber auch einfach nur ein Partywochenende sein, ein gemeinsames schönes Essen mit Freunden oder mit der Familie. Aber ihr braucht regelmäßig Ereignisse, auf die ihr euch freuen könnt. So quasi an denen ihr euch entlanghangeln könnt. Denn ihr dürft mir vertrauen, es werden ganz, ganz viele Abende kommen, an denen ihr euch einsam fühlt und alleine und an denen euch natürlich nur die schönen Dinge einfallen, die ihr jetzt mit eurem Ex-Partner oder eurer Ex-Partnerin tun könntet. Und die Verlockung, dann rückfällig zu werden und zurückzugehen, ist einfach immens hoch. Und indem ihr euch aber immer wieder Glücksinseln schafft, Dinge, auf die ihr euch freuen könnt, könnt ihr euch an denen entlanghangeln. Für den Fall, und glaubt mir, der wird kommen, für den Fall, dass ihr abends irgendwie auf der Couch hockt, in eurem Bett liegt und es einfach nicht mehr aushaltet, wenn alles in euch danach schreit, dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin jetzt zu schreiben oder vielleicht sogar vorbeizufahren oder in irgendeiner Art und Weise Kontakt aufzunehmen, macht Folgendes. Setzt euch selbst die Regel, dass wenn dieser Impuls kommt, dieser nicht zu ignorierende Impuls, dass ihr Kontakt aufnehmt, dann gebt euch selbst 24 Stunden und setzt euch selbst die Aufgabe oder die Deadline, dass ihr sagt, okay, alles klar, ich fühle genau dieses Gefühl jetzt, ich nehme den Gedanken wahr und den Wunsch, dass ich ihm schreiben möchte. Aber ich tue es jetzt nicht. Wenn ich morgen in der Früh oder morgen am Mittag noch den gleichen starken Impuls habe, dann tue ich's. Glaubt mir, das ist so eine wertvolle Regel, wenn ihr die einhaltet, dass ihr nicht impulsgesteuert handelt, sondern dass ihr euch dann diese Zeit auferlegt, in der ihr wartet und dann am nächsten Tag nochmal nachspürt, das führt dazu, dass ihr in der Regel nicht schreiben werdet. Weil, und da kommen wir wieder zur Astrologie, abends sind wir viel emotionaler. Abends, wenn der Mond aufgeht, wenn die Nacht kommt, dann kommen unsere Emotionen, unsere Ängste viel mehr hoch. Und genau in den Momenten neigen wir dann dazu, eben Kontakt aufzunehmen oder Dinge aus einem Impuls heraus zu tun. Und wenn ihr euch dann selbst auferlegt, dass ihr jetzt sagt, okay, ich warte bis morgen, und wenn morgen in der Früh der Impuls noch genauso stark ist, dann erlaube ich es mir vielleicht. Dann werdet ihr feststellen, am nächsten Tag, wenn die Sonne aufgeht, wenn der neue Tag startet, dann ist der Impuls fast immer weg. Was mir jetzt auch noch einfällt und eigentlich zum Thema No Contact gehört, ist, ihr schaut euch natürlich auch nichts von eurem Ex-Partner an. Keinen Status, keine sozialen Medien checken, ja, sondern ihr bleibt bei euch. Denn in dem Moment, wo ihr euch natürlich Bilder anschaut oder schaut, was macht er gerade, was tut er gerade, holt ihr immer wieder die Abhängigkeit hoch. Das ist immer wieder, wie wenn ihr euch ein bisschen was von der Droge setzen würdet. Haltet euch also fern. Blockieren heißt nicht nur, dass ihr selber keinen Kontakt aufnehmt, sondern ihr schaut auch nicht, was derjenige macht. Und ihr bittet auch Menschen, mit denen ihr beide in Kontakt steht, dass sie euch nichts erzählen. Denn wenn ihr dann natürlich von gemeinsamen Freunden hört, oh mein Gott, dem geht's so schlecht, ja, der leidet, mein Gott, der ist ein Schatten seiner selbst, dann seid ihr natürlich total in der Versuchung, sofort zurückzurennen und den armen Kerl oder die arme, arme Lady zu trösten, weil es ihr oder ihm ja so schlecht geht ohne euch. Und euch geht's ja auch so schlecht. Und gemeinsam geht's euch doch viel besser. Ja, genau. Bis zum nächsten Streit. Also deswegen bitte da vermeiden, dass euch irgendwer was erzählt. Weil die andere Variante kann sein, dass euch erzählt wird, boah ey, die genießt jetzt voll ihr Leben, ey, die ist nur am Feiern und der geht's voll gut, die ist mega glücklich und jetzt hat sie schon mit einem getroffen und hat Dates. Ja, das rammt euch ja das Messer in die Brust, ja. Und dann wollt ihr natürlich Gerechtigkeit und dann wollt ihr Kontakt aufnehmen und derjenigen mal ordentlich die Meinung geigen, ja, was das soll, dass sie nach so kurzer Zeit schon den Nächsten hat. Das kann doch keine Liebe sein. Also ihr merkt, egal was ihr von eurem Partner oder eurem Ex-Partner erfahrt, es wird euch nicht gut tun. Es wird euch triggern. Ihr seht also, es gibt so einiges zu beachten, wenn ihr diese Trennung wirklich durchhalten wollt. Und wie gesagt, je länger ihr dieses kein Kontakt zu haben aufrechterhalten könnt, desto besser. Und es wird immer ein Teil in euch geben, der sich denkt, ja, aber wir brauchen doch jetzt vielleicht nochmal erklärendes Gespräch oder ein Treffen, weil ihr vielleicht noch Dinge bei eurem Ex-Partner habt oder er bei euch oder es nur irgendwas zu regeln gibt. Es gibt ja immer Gründe, die unser Gehirn findet, warum wir uns unbedingt treffen müssen oder warum wir unbedingt Kontakt aufnehmen müssen. Versucht es wirklich zu vermeiden. Solange es irgendwie geht, solange bis sich euer Neurotransmitterhaushalt im Gehirn beruhigt hat und bis diese Abhängigkeit abgeklungen ist. Im besten Fall werdet ihr sowieso erleben, dass wenn ihr mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammen wart, dass sie oder er sehr, sehr schnell den Nächsten oder die Nächste haben wird. Denn diese Menschen können nicht mit sich alleine sein. Und es wird euch im ersten Moment hart treffen, aber nehmt es als Geschenk an. Es ist das Beste, was euch passieren kann. Fragt euch einfach bei jedem Grund, den euer Gehirn findet, warum ihr euch jetzt treffen sollt, fragt euch immer, was euch dieses Treffen dann am Ende bringen soll. Und nur wenn es da wirklich einen so triftigen Grund gibt, dann könnt ihr euch vielleicht treffen. Und am besten dann aber an einem neutralen Ort mit einer Person, die euch begleitet. In den meisten Fällen werdet ihr aber merken, dass es keinen Grund gibt, warum ihr euch jetzt unbedingt treffen müsst. Dass es nichts gibt, was es dir am Ende wirklich bringt, außer dass es dir wieder schlechter geht. So, das waren jetzt einige wichtige Hinweise und ich möchte diese Folge jetzt auch an der Stelle beenden, weil ich glaube, wenn ich mal so in meinem Hirnkastel krame, dann sind das die wichtigsten Dinge. Und wenn ihr diese Dinge beachtet, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg, dass ihr die Trennung nicht nur durchzieht, sondern auch durchhaltet. Und wenn ihr euch Unterstützung sucht, durch einen Coach, durch einen Psychologen, dann bitte behaltet diesen Menschen auch nach der Trennung an eurer Seite. Im besten Fall für dieses eine Jahr, welches ihr braucht, um aus der Abhängigkeit ganz rauszukommen und welches ihr braucht, um zu heilen. Das heißt ja nicht, dass ihr mit diesem Therapeuten oder diesem Coach wöchentliche Termine haben müsst. Ja, also ich weiß, es ist auch immer eine Frage des Geldes, sondern es reicht oftmals zu sagen, alle 4 bis 6 Wochen reflektiere ich mich und reflektiere, was passiert ist. Glaubt mir, das wird euch unglaublich gut tun, es wird euch stärken und es wird euch immer wieder vor Augen führen, wie weit ihr schon gekommen seid. Wenn bei euch jetzt Fragen aufgekommen sind oder wenn euch irgendwas getriggert hat oder wenn euch irgendwas beschäftigt aus dieser Episode, dann, wie gesagt, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich freue mich über jeden, der erkennt, dass er in einer nicht gesunden Beziehung steckt und der versucht, für sich da rauszukommen. Denn ich wünsche uns allen, dass wir für uns erleben dürfen, was Liebe wirklich ist. Und so wie ich es schon öfter erwähnt habe, Liebe tut nicht weh. Und wenn es weh tut, dann ist es keine Liebe. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass euch diese Folge hoffentlich viele wertvolle Erkenntnisse geliefert hat, dass sie euch eine Unterstützung bieten kann auf eurem Weg. Und wenn ihr noch mehr davon braucht, dann meldet euch gerne. Ich freue mich auf euch und auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Eure Christina.